Wir haben eben den gesamten Philemon-Brief gehört. Und vielleicht dachtest du, wow, was für ein Brief. Den hatte ich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ist ja ganz interessant, eigentlich ja ganz schön. Oder du dachtest, boah, mein Leben, also das ist voll. Voller Herausforderungen, voller Fragen, voller Probleme. Aber der Verlust eines Sklavens gehört jetzt nicht wirklich zu meinen aktuellen Herausforderungen. Und das ist gut so, wenn das sehr weit weg von deiner Lebenswirklichkeit gerade ist. Mir geht es einerseits so, wenn ich diesen Brief lese, und andererseits fasziniert mich dieser Brief sehr. Ich verbinde mit diesem Brief drei Wunder, und die möchte ich heute Morgen mit euch etwas entdecken. Zum Kontext: Die Szene, in der das Ganze spielt, geschrieben wird, ist Paulus, der unermüdliche Apostel, sitzt mal wieder im Gefängnis. Nicht, weil er irgendwas geklaut hat, davon gehen wir aus, sondern aufgrund seines Glaubens. Aufgrund, dass er Gemeinden gegründet hat, von Jesus erzählt hat. Also im Gefängnis zu sein, Bewegungsfreiheit eingeschränkt, schwierige Umstände, nicht selbst über seinen Tagesablauf bestimmen zu dürfen, hart, schlechtes Essen, all das. Und in dieser Gefangenschaft schreibt er einige Briefe. Und den kürzesten, der uns überliefert ist, das ist dieser persönliche Brief an Philemon, an seinen Freund Philemon. Philemon, das ist ein angesehenes Mitglied der Gemeinde in Kolossä. Ein wohlhabender Mann. Wir lesen, dass das der Ort war, wo die Gemeinde sich getroffen hat. Das heißt, er war der mit dem größten Wohnzimmer oder mit dem größten Innenhof. Da war Platz. Können Sie sich vielleicht vorstellen, die Gemeinden waren da vielleicht so 30, 40 Leute groß. Und er hatte dafür die besten Räumlichkeiten oder die zentralste Lage. Er war wohlhabend. Das bedeutete zu dieser Zeit, er hatte Sklaven. Im Zentrum dieses Briefes steht ein Mann namens Onesimus. Und Onesimus war Sklave. Sein Name bedeutet, so viel wie man das übersetzt hat, heißt der Nützliche. Ist jetzt nicht der schönste Name, den man so sein Kind geben würde. Wenn einer von euch Onesimus heißt, habe ich jetzt ein Problem. Dann haben deine Eltern dich sehr lieb gehabt. Also Onesimus, man kann eigentlich davon ausgehen, dass Onesimus schon in die Sklaverei reingeboren worden. Und dass seine Mutter oder sein Vater vielleicht gar nicht darüber entscheiden durften, wie er jetzt heißt, sondern dass einfach der Herr, Philemon oder an wen es weiterverkauft wurde, gesagt hat, ja, so ein Sklave, der soll praktisch sein, also nennen wir ihn mal den Nützlichen. Also von Anfang an war das Leben von Onesimus, er ist nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen, sondern es war ganz klar, das ist die Box, dein Job ist, Sklave zu sein. Andere sagen dir, was du zu tun hast und du tust es, sonst hast du ein Problem. Und dann sieht man sich nicht vor dem Gericht, sondern du wirst ausgepeitscht oder vielleicht sogar getötet. Das ist der Start. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie unser Leben startet. Und Sklaverei war damals leider normal. Brutaler Alltag, das war das Fundament der Wirtschaft im Römischen Reich. Man sagt auch, auf den Rücken der Sklaven wurde der Reichtum damals aufgebaut. Und Sklaverei war leider noch sehr lange normal. Wir lesen 1833, dass es dann beschlossen wurde in England, dass die Sklaverei abgeschafft werden sollte. Und in anderen Ländern ist es später. Der amerikanische Bürgerkrieg, der 1865 endete, hatte die Sklaverei, war einer der großen Themen da drin. Und auch noch heute, so liest man, sind über 50 Millionen Menschen in Sklaverei. Das ist die höchste Zahl überhaupt, die höchste absolute Zahl überhaupt. Vom Anteil der Weltbevölkerung ist es ein eher kleinerer Anteil. Aber trotzdem 50 Millionen Menschen, die in Sklaverei sind. Sklaverei haben wir aus unserer westlichen Welt ausgelagert an Menschen, an einen anderen Teil der Erde, die wir für uns arbeiten lassen, so liest man. Oder eine NGO, die sich einsetzt für die Befreiung von Sklaverei, Walk Free. Dort heißt es, die moderne Sklaverei durchdringt jeden Aspekt unserer Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft. Sie ist in unserer Kleidung eingewoben, beleuchtet unsere Elektronik und würzt unser Essen. Sklaverei gibt es leider immer noch. Auch wenn wir es in unserem Alltag vielleicht nicht so direkt so schnell sehen. Zurück zu Onesimus. Er ist Sklave und obwohl er den Namen hatte, der Nützliche, war er wohl nicht so nützlich. So lesen wir das. Lief irgendwie nicht. Und dann flieht er, so lesen wir es im Philemonbrief. Und man kann davon ausgehen, wenn man das so liest, dass er nicht noch sein Bett gemacht hat und dann geflohen ist, sondern dass er vielleicht noch was kaputt gemacht hat bei der Flucht, dass er noch mitgenommen hat an Wertgegenständen, die er noch auftreiben konnte. Auf jeden Fall ist es so, Philemon ist dort irgendwo geblieben und Onesimus ganz weit weg davon. Und die Zukunft von Onesimus sah aufgrund der Flucht auch nicht viel besser aus. Für entlaufene Sklaven galten damals die härtesten Strafen überhaupt, die bis zum Tod führen konnten. Oder auch bewusst die Todesstrafe auf die Flucht eines Sklaven stand. Also ein Mensch war er am unteren Rand der Gesellschaft, jemand ohne Rechte und daher, glaube ich, auch jemand, der viel Angst hatte. Und dann lesen wir in diesem Brief, wie Paulus und Onesimus sich treffen, und zwar im Gefängnis. Wie das gekommen ist, können wir irgendwie nur spekulieren. Vielleicht lief es bei Onesimus nicht so und er ist ins Gefängnis gekommen und dann war Paulus da und dann waren die zufällig in der gleichen Zelle, könnte gewesen sein. Wahrscheinlich ist aber auch, dass vielleicht Onesimus mitbekommen hat, hier in dieser Stadt im Gefängnis ist dieser Paulus. Onesimus war ja Haussklave gewesen beim Philemon. Und das bedeutet sich, dass Philemon auch mal gesagt hat, hier, der Paulus predigt gerade, setzt euch mal dazu. Es ist jetzt eure Arbeitszeit, einfach mal zuzuhören an dieser Stelle. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er vorher schon irgendwie Paulus gekannt hatte. Aber dort passiert dann irgendwie eine Begegnung zwischen Paulus und Onesimus. Und es passiert das erste Wunder, dass Onesimus das vom Evangelium von Jesus Christus annimmt. Paulus beschreibt es, er ist ein Kind geworden. Ein Kind im geistlichen Sinne, dass Paulus ihn zum Glauben geführt hat. Und dass es nicht nur eine Sache mit seinem Kopf war, sondern dass irgendwie auch mit seinem Verhalten sich darauf was verändert hat. Er, der vorher unnütz galt, war auf einmal nützlich, so betont Paulus das, der ihn da unterstützt hat, geholfen hat. Das ist die revolutionäre Kraft des Evangeliums, dass Situationen sich komplett ändern können. Paulus beschreibt es an einer anderen Stelle in Galater 3, Vers 28. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist die erste gewaltige Botschaft, finde ich, in diesem Brief. Die Veränderung Jesus Christus in einer radikalen Form in den Leben von Onesimus. Der zweite Punkt, Paulus. Wir sehen Paulus und so ausführlich würde ich sagen, der gibt Vollgas für diesen Sklaven, für diese einzelne Person. Er setzt alles ein, was er hat, seine Persönlichkeit, seine Autorität, seine Beziehung. Und ich möchte es so ein bisschen mit euch mal analysieren, was er tut, um diesen entflohenen Sklaven zu helfen. Weil dieser entflohene Sklave, in dem er Jesus angenommen hatte, sein Leben sich verändert hatte, war er von außen immer noch ein Sklave und hatte keine Rechte. Und das konnte bedeuten Tod oder Folter. Und er setzt sich ein. Er startet in diesem Brief zuerst mit einer positiven Beziehungsebene. Er sagt Philemon, was er für ein toller Typ ist, wie toll er im Glauben ist und baut da erstmal das Fundament. Und dann, manche würden sagen, wird es sehr manipulativ oder rhetorisch brillant, würden es alle nennen. Er sagt, ich jetzt als Apostel, Paulus könnte jetzt befehlen, dass du ihn freilässt. Also das könnte ich ja sagen, aber das sage ich nicht. Also ich erwähne jetzt nicht, dass du mir das schon schuldig wärst, aber du weißt es natürlich, weil ich es ja nicht erwähne. Also um die Ecke und sehr deutlich, also ich habe hier diese Autorität, aber ich setze sie nicht ein. Also, ja, klarer Appell. Und ob das nicht reichen würde, sagt er, ich bin ja von uns beiden der Ältere, in der Kultur ganz entscheidend, der Ältere, mehr Respekt, mehr Autorität. Ich bin ja der, der alles für Jesus Christus gibt, du bist da noch. Und hast dann deine großen Ländereien, dein großes Wohnzimmer, wo alle kommen. Ich sitze hier im Gefängnis, ich gebe Vollgas für Jesus Christus. Also auch noch so moralischen Druck baut er auch noch ein. Und dann setzt er noch eins drauf und sagt, ey, Onesimus, das ist mein Sohn. Und wenn ich ihn jetzt zu dir schicke, ist es wie, wenn ich mein eigenes Herz schicke. Also so eine Zuneigung, so einen emotionalen, ja, so eine Verbindung, so ein Druck, der hier aufgebaut wird. Und dann kommt seine unglaubliche Forderung. Seine Forderung hätte ja auch schon sein können, ja, nimm diesen Onesimus bitte wieder auf bei dir und bring ihn nicht um. Und die Strafe lass sie doch bitte nicht so hart sein. Peitsche ihn nur 10-mal aus, nicht 20-mal. Oder vielleicht hätte es noch großzügiger sein können, nimm ihn auf und lass das doch einfach mal mit der Strafe. Gib ihm noch eine zweite Chance, ich glaube, das könnte ein klasse Sklave für dich sein. Aber Philemon muss etwas hören in diesem Brief und ich stelle mir so die Situation vor, dieser Brief ist ja an diese Gemeinde von Philemon auch geschrieben. Er liest das so vor, die Geschichte, und dann kommt dieser Nase Onesimus und denkt, oh, mein Sklave, vorher war es eine schöne Geschichte, war es weit weg und so, das war sein Sklave. Und er sagt zu ihm, nimm ihn auf, nicht als ein Sklave, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Und Paulus steigert das dann noch, wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Also stell euch das mal vor, also diesen entlaufenen Sklaven so aufzunehmen, als wäre er ein Ehrengast, wie der Apostel Paulus. Das ist für uns schon so, wow, aber in der damaligen Zeit ist dieser Gedanke sowas von unendlich verrückt. Das passt gar nicht in die gesellschaftliche Ordnung. Nicht zurück in das Sklavenzimmer oder wie die Sklaven untergebracht waren, vielleicht waren sie auch okay untergebracht, sondern er kommt dort und in das beste Gästezimmer, was sie haben, im Gästeflor. Und dann setzt er sogar noch einen drauf und er sagt, und jede mögliche Hürde irgendwie aus dem Weg zu rollen, sagt er, bietet er ihnen auch finanzielle Wiedergutmachung an. Und sollte, also es geht um Onesimus, er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir irgendetwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schulden begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Er bürgt persönlich sogar damit noch, das, was kaputt gegangen ist, das, was gestohlen ist, das zu ersetzen. Paulus ist hier kein neutraler, zurückhaltender, abwägender Berater, Moderator, sondern er ist leidenschaftlich, parteiisch für Onesimus. Er ist ihm so wichtig, dass er alles, was er hat, in seiner Situation in die Waagschale reinschmiss. Seine Freundschaft zu Philemon, seine Autorität als Apostel, alles an Rhetorik, was geht, seine persönlichen Mittel, die er noch hatte. Er gibt wirklich alles. Und das ist für mich ein Wunder, wenn eine Person so Vollgas für eine andere gibt. Und ich meine, es ist sehr leicht, über Dinge zu sprechen, ja, oder auch zu der Zeit, ja, Sklaverei ist nicht die beste Idee, Sklaverei ist schlecht. Und so sind wir ja auch in vielen Situationen, in denen wir sind, dass man sagt, ja, das ist nicht gut. Da sollte mal jemand etwas machen oder da könnte man sich ja mal einsetzen oder vielleicht sollte die Gemeinde etwas machen oder mein Nachbar oder, naja, das, oder die Politik. Aber es ist etwas anderes, selber dort mit Vollgas reinzugehen, alles reinzuhauen. Wir kommen zur dritten Sache, die mich so fasziniert an diesem Brief. Und zwar, wie geht es weiter? Wir lesen in einem Brief an die Kolosser, also dort, wo das Ganze stand, in Kolossäe, stattfindet eine ganz kleine Notiz am Ende des Briefes, den Paulus schreibt an diese Gemeinde. Und zwar in Kapitel 4, Vers 9. Das ist wieder am Ende so eine Auflistung. Und die Person grüßt noch und hier und da und jenes. Und dann heißt es von Leuten, die er schickt, wenn ihr die schickt, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Für mich ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es genau der Onesimus ist. Und das bedeutet, auch weil wir es in der Bibel nochmal finden, dass es überliefert wurde, dass Philemon ihn aufgenommen hat. Dass er ihm eine Chance gegeben hat und nicht nur eine Chance als Sklaven, sondern dass er wirklich aufgenommen wurde wie ein Bruder. Und was muss das für ein Zeugnis gewesen sein für die Leute darum? Da war dieser Sklave, der hat immer alles runterfallen lassen und so und jetzt ist er dabei und er ist frei und er ist Teil dieser Gemeinschaft. Die Schranke der Sklaverei wird an diesem Punkt völlig durchbrochen durch Jesus Christus. Und die Legende geht dann noch weiter. Was heißt die Legende? So die außerhalb der Bibel, man sagt wohl, dass er dann auch Bischof noch geworden ist. Onesimus, sogar in der Provinzhauptstadt Ephesus. Für mich ist es eine Geschichte, wo ich sage, ja, Veränderung ist möglich, radikale Veränderung. Und sie ist nicht nur so eine schöne Anekdote aus der Antike, sondern es wirft Fragen bei uns auf, wo sind Menschen, die wir vielleicht abgeschrieben haben, die wir übersehen, wo niemand eine Lanze für bricht. Wie können wir irgendwie dieses mitnehmen, wie Paulus da für eine Person Vollgas nimmt, alle seine Mittel einsetzt. Und ja, wir erleben das selber, unsere Wochen sind voll, vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen, mit denen ich rede, erlebe ich das, unsere Mittel sind begrenzt. Aber mich ermutigt dieser Text, dort nicht stehen zu bleiben. Ja, Sklaverei ist schlecht zu dieser Zeit, das war das Problem, sondern an einer einzelnen Sache gibt er Vollgas und setzt sich für dieses Unrecht ein. Und wenn man sich für eine Sache einsetzt, mit Hingabe, mit Einsatz, dann gibt es manchmal auch ganz schnell Leute, die sagen, boah, das ist aber schon ungerecht. Für den einen setzt du dich ein, für diese eine Not, aber die andere gar nicht. Das ist schon blöd. Ist nicht fair, ist auch nicht christlich. Und manchmal in diesem Gerechtigkeitsdenken kommt man dann zu der Tendenz, naja gut, dann, wenn ich es nicht für alle tun kann, dann lasse ich es lieber, weil sonst wäre es ja schon sehr unfair. Und manchmal werden Leute kritisiert, dass sie sich für etwas einsetzen. Aber hier ist jemand, der Vollgas gibt für eine Person. Mutter Teresa hat mal gesagt, wenn du keine 100 Menschen füttern kannst, dann fütter nur eine. Oder ein Spruch aus dem Talmud, wer auch nur ein einzelnes Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Oder wie Jesus gesagt hat in Matthäus 25, Vers 14, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jedes einzelne Leben ist unendlich kostbar und unser Einsatz für diese Menschen, so klein er vielleicht auch erscheinen mag, der hat eine große Bedeutung und das kann Wellen schlagen. Und das zeigt dieser Philemon-Brief, finde ich, so großartig, wie Veränderung möglich ist auf so vielen Ebenen. Und dann auch die Herausforderung für Philemon und für die Gemeinde, dieses Prinzip zu leben. Das, was er in Galater 3, Vers 28, das Paulus dort so zusammenfasst, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen verschiedenen Nationen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist so eine unendlich radikale Botschaft, die darin versteckt ist. Und ich glaube auch für unsere heutige Zeit. Und es ist immer leicht, über die Vergangenheit zu sprechen und sich zu ärgern aus manchen Epochen, wie Christen sich verhalten haben. Und es tut natürlich weh und man kann das manchmal deutlicher mit Abstand sehen in der Vergangenheit, wie so lange an Sklaverei festgehalten wurde. Wie auch viel von Kanzeln für die unrechte Behandlung für Frauen, wie das gerechtfertigt wurde oder sich nicht dafür eingesetzt wurde. Und da haben wir als Kirchen auch Schuld auf uns geladen. Schuld ist auch in diesem Brief ein ganz großes Thema. Onesimus hätte sich in dieser Situation wohl nicht selber helfen können. Er brauchte Paulus. Paulus war der, der zwischen diese beiden Menschen, wo dieser Konflikt war, dazwischen geht und sagt, ich gehe für diese Schuld, die entstanden ist, in die Bresche. Ich gehe da rein. Und einige, die Kommentare dazu geschrieben haben, die sehen dann natürlich ganz schnell Jesus Christus drin, der für die Schuld, die wir in unserem Leben getan haben, wo wir schuldig werden tagtäglich, dass Jesus Christus für uns diese Schuld dafür ans Kreuz gegangen ist. Etwas, was wir nicht tun könnten. Er hat alles gegeben. Er brauchte das, Onesimus, jemand, der sich für ihn einsetzt, der etwas tut, was er nicht selber hätte tun können. Es geht immer um einzelne Menschen. Und du bist Gott wichtig. Amen.